Und wir machen in zwei Teilen weiter. Zunächst einmal bedienen wir uns der englischen Sprachen. Anselm Franke heiße ich. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich arbeite für das Haus der Kultur und der Welt. Wir haben zwei Vortragende in der ersten Hälfte unseres Abends und wir werden also einen Vortrag hören, dann kommt ein Kommentar, der sich anschließt und danach können wir ins Gespräch gehen. Aisha, Natascha, Nana und Fritz und andere liebe Kollegen aus der Koalition, die sich um das Tribunal gekümmert und es auf die Beine stellen wird. Wir haben gesagt, ja, wir wollen den Rassismus thematisieren, die Institutionalisierung des Rassismus und wir wollen es in einen Kontext stellen, zusammen mit Menschen, die einen ähnlichen Kontext in anderen Ländern erlebt haben. Und wir sind deswegen sehr froh, dass einige von Ihnen hier sind, Teil des öffentlichen Programms. Wir haben auch einen Workshop abgehalten und werden ihn fortsetzen, um ein gemeinsames Verständnis hier zu erarbeiten in Bezug auf dieses Tribunal. Also institutionalisierter Rassismus, das ist unser Thema und Strategien, wie können wir welche entwickeln, um damit umzugehen. Und dann wollen wir auch im zweiten Teil versuchen, Perspektiven aufzuzeigen, also die Longue Durée des Bruchteils einer Sekunde. Also das ist eigentlich etwas, was seit dem Kolonialismus schon uns verfolgt hat. Und deswegen haben wir jetzt eine konkrete Idee verfolgt, nämlich die forensische Architektur hier aufzuzeigen. Das haben wir schon einige Male gemacht in den letzten zwei Jahren. Und wir wollten sehen, welche Möglichkeiten die forensische Architektur in bestimmten Fällen vorweisen kann. Also es geht hier um räumliche und visuelle Kulturen und es geht hier ferner darum, in der Öffentlichkeit einige Präsentationen zu zeigen und vorzustellen. Und wir haben versucht, einen bestimmten Moment zu beleuchten, vor dem Hintergrund dessen, was Aisha hier gesagt hat. Wir haben Eyal Weizmann eingeladen, unser erster Redner heute Abend, Architekt und Professor für räumliche und visuelle Kulturen an der Universität London und im Forschungsprojekt Forensic Architecture zu Hause. Er ist auch am Goldsmith College tätig und er wird uns hier vortragen jetzt zu diesem Thema der Longue Durée und er wird uns sehr konkrete Aussagen machen zu einem bestimmten Fall. Und danach werden wir einen Kommentar hören von Bashar Ertür und ich werde die Vorstellung dann später machen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen wie eine strategische, langfristige Beziehung zur forensischen Architektur hier in diesem Haus. Irgendwie einmal pro Jahr bin ich hier und man könnte sich denken, dass diese Präsentation vielleicht auch ein Teil einer Serie sein kann. Einer Vortragsserie. Und wir haben unsere Zusammenarbeit natürlich gestaltet. Dabei haben wir überlegt, wie können wir das Thema Rassismus entlang zweier Zeitskalen einbinden. Einmal die koloniale Geschichte, die Sklaverei, dann auch temporäre koloniale Projekte, sowas werde ich Ihnen gleich vorstellen. Das ist das eine. Und dann sozusagen der Bruchteil einer Sekunde und die Temporalität, die diese beinhaltet. Also wenn es um das Töten von Menschen geht, innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. Und da wurde es klar, dass es sehr notwendig ist, dass es investigativer Praktiken bedarf, nicht nur um hier zu kritisieren, obwohl das natürlich ein wichtiger Teil ist, damit wir die Bedingungen und das Phänomen dieser Bedingungen besser verstehen. Zum Beispiel, da ist es ja sehr wichtig zu fragen, wie sich die Polizei verhalten hat, zum Beispiel im Fall der NSU. Waren sie irgendwie involviert? Auf welche Art und Weise wäre das möglich gewesen? Und das Ereignis, von dem dann die Sprache ist, dabei geht es nicht nur um einen Mord, sondern darum auch, wie das kommuniziert wird an die Öffentlichkeit, welche Aktionen, welche Maßnahmen ergriffen wurden. Und es bedeutet auch, dass wir das Monopol der Polizei und des Staates aufbrechen müssen, in dem Sinne, dass es ganz wichtig ist, in dem Umfeld der postwahrheitsbedingten Erzählung uns einen Einblick zu verschaffen in das, was wirklich passiert ist. Und deswegen ist eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Also investigativ zu arbeiten ist sehr wichtig. Und das ist das eine, aber auch ästhetische Praktiken, Filme, zum Beispiel Filmemacher bedienen sich ja auch dieses Tools. Also es geht hier um das Schaffen von Zusammenhang und hier geht es jetzt nicht nur um eine ideologische, eine politische Kritik, sondern man muss hier dies verbinden mit den investigativen Verfahren mit Sensibilität diese Dinge aufgreifen, damit wir die Struktur, die Sprache, die Bilder anders verstehen können, die man uns immer wieder spielt. Nun, ich habe hier zum Beispiel mit Dibesh Chakrabarty über die Umweltgewalt oder ökologische Gewalt gesprochen und hier auch dazu vorgetragen. Und da gab es eine lange Kampagne über die, ja, zu der tödlichen Transformation, wenn wir so sagen wollen, der Negerwüste. Und hier geht es natürlich um die Siedlungen, die jüdischen Siedlungen. Und es gibt dann immer wieder Bilder, zum Beispiel das, was an einem Tag ein Bulldozer niedergeknüppelt hat, der immer wieder hin und zurückfährt und sozusagen die Oberfläche der Erde praktisch zerstört hat. Das ist ein Foto, das wir überall sehen können, wo die Spuren hinterlassen werden, eine Gemeinschaft, die einfach vom Erdboden verschwunden ist. Und die Notwendigkeit, so etwas, eine solche Zerstörung wirklich zu untersuchen, ist sehr wichtig. Und dies im zeitlichen Ablauf. Und es gibt hier ein Bild zum Beispiel aus dem Bayerischen Flugbataillon 304, wurde praktisch am Ende des Ersten Weltkrieges hier gemacht. Und das ist ein Teil des militärischen Dokumente. Das heißt, hier gibt es noch einen Überblick über Beduinen, die dort gewohnt haben. Und Spuren, die diese ganze Entwicklung jetzt hinterlassen haben, sehen wir hier. Und ferner geht es auch darum, nachzulesen. Denn es wurde ja auch darüber geschrieben, über die südliche Grenze Palästinas zum Beispiel, die Reisenden, die Priester, die dorthin gereist sind. Und es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, hier dieses zu lesen. Nicht nur eine Geschichte, sondern nach den Spuren des Lebens in dieser Geschichte zu forschen. Und hier sehen sieht man ein weiteres Bild, was das überlagert, wo wir verstehen, dass auch die Sprache eine Rolle spielt, wenn wir hier nach den Beduinen in dieser Zusammenhang forschen. Und natürlich ist dies hier auch zum Beispiel ein Bild gewesen, was auch dann Eingang gefunden hat in Gerichtsakten. Diese langfristige Gewalt, die über Generationen geht, der Vertreibung zum Beispiel, ja, da kommt es zu einer Explosion in einem einzigen Augenblick. Da gibt es dann vielleicht Hunderte von Polizisten, die in diese armen Dörfer einfallen und im Grunde genommen die Menschen dort vertreiben, von ihrem Hab und Gut entfernen. Und hier sehen wir das. Das ist eine lange Geschichte des institutionalen Rassismus, den wir nachspüren können. Aber oftmals wird hier nicht genügend Untersuchungen durchgeführt. Also wie wir das hier sehen bei diesem einen Angriff in Mochiran, in einer Beduinensiedlung, kam es eben auch zu einem solchen Einfall von Polizisten und des Staates. Immer wieder wird versucht, also diese Dörfer dem Erdboden gleichzumachen. Die Häuser wurden zerstört, damit neue Siedlungen dort entstehen können. Und diese Nacht endete schlimm. Und am Morgen war es dann klar, dass es zwei Menschen das Leben gekostet hat, der Übergriff in dieser Nacht. Ein beduinischer Einwohner, der wurde erschossen. Und ein Polizist ist ebenfalls um Leben gekommen, weil ihm eine Wunde zugefügt worden ist durch einen Autounfall. Und die Medien haben das aufgegriffen, so wie Papageien haben sie nachgeplappert, was an Narrativ hier verbreitet worden. Also es hieß nämlich, dass dieser Polizist gestorben ist aufgrund eines Terroranschlags im Negev. Also deswegen war es dann auch so, die Polizei wurde angegriffen und deswegen musste sie Notwehr handeln und eben den anderen Mann erschießen. Und das wurde also immer wieder geholt. Ja, und natürlich hat die Polizei jetzt auch einen Twitter-Account, da gibt es viele Follower. Und da hieß es dann also zum Beispiel in einem Tweet, dass die Sicherheitskräfte heute nach Umm al-Hiran in dieses Dorf gefahren sind und um einen Auftrag dort zu erfüllen. Und in dem Augenblick, wo sie angekommen sind, gab es ein Fahrzeug und gefahren von einem Einwohner dieses Dorfes und hat auf das Gaspedal gedrückt mit der Absicht, einen terroristischen Anschlag zu begehen. So, dann wurden solche Bilder verbreitet. Also das war sozusagen Momente, Augenblicke nach dem eigentlichen Ereignis, wurde dann dieses Bild verbreitet. Premierminister Netanyahu hat dann das ebenfalls über Facebook verbreitet und hat gesagt, ja, das ist ein terroristischer Anschlag gewesen und der ums Leben gekommene Polizist wird als Held begraben. Der Minister für innere Sicherheit, Erdan, hat ebenfalls eine Anklage losgeschickt und er sagte, also das Blut des Polizisten klebt an der Hand von Odeh. Also man hat versucht, es so darzustellen, dass wirklich diese Ereignisse sich so schnell begeben haben, dass es zu Notwehr seitens des Polizisten kommen muss. Und als nächstes hieß es dann, dass dieser Einwohner des Dorfes ein Terrorist war und er zur islamischen Bewegung gehörte, beziehungsweise also zu Daesh. Und das fand man dann auch wieder in den Zeitungen. Da gab es natürlich immer wieder auch Artikel über Daesh oder ISIS. Und der Polizeichef sagte, der Palästinenser, der den Soldaten oder den Polizisten getötet hat, es ist klar, das war ein Terrorist und er gehörte zur ISIS. Also das war eine Feier sozusagen des Terrorismus. Ja, hier kam eine Anklage und Beschuldigung nach der anderen. Dann gab es einige Nachrichten. Das heißt, da wurde etwas öffentlich gemacht, was eigentlich nicht so richtig verstanden wurde. Nämlich hier aus einem Hubschrauber wurde eine Aufnahme gemacht. Ja, es zeigte also dieses Auto sozusagen des terroristischen Angreifers. Und dann sieht man hier in einem anderen Bild schon, dass da irgendwie etwas manipuliert worden ist. Also auf jeden Fall hieß es dann auch über Twitter, dass es möglich ist, aus dem Polizeihubschrauber zu zeigen, dass der Wagen am Rand der Straße stand, aber kein Licht an hatte. Und erst als dann die Sicherheitskräfte eingriffen, ist er einfach losgefahren und hat praktisch den Anschlag auf die Sicherheitskräfte verursacht. Nun, an diesem Morgen war es auch so, dass Freunde von uns aus einer Aktivistenorganisation dorthin gefahren sind. Sie haben auch Videos aufgenommen. Sie haben das uns geschickt. Wir haben ja immer dieses Bedürfnis, sozusagen mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten, um einfach der Wahrheit näher zu kommen und auch zu entdecken, ob die Polizei die Wahrheit sagt. Und deswegen wurde dann auch hier dieses Video am nächsten Morgen mit vorläufigen Erkenntnissen veröffentlicht. Also Karen ist dort am Ort vor dem Ereignis und sie filmt aber woanders, also was ganz anderes steht in ihrem Fokus. Und man hört während dieses Films drei Schüsse. Das sind die Metadaten. Wir haben also diese drei Schüsse und wir haben ebenfalls festgestellt, auf der rechten Seite sehen Sie das, also das Wärmebild aus dem Hubschrauber. Also Karen hat irgendwelche Töne sozusagen festgehalten, aber das Polizeivideo ist ohne Ton und wir haben versucht, diese beiden Sachen übereinander zu legen, um wirklich zu gucken, was am Boden vonstatten gegangen ist. Es war also nicht leicht, das zu synchronisieren, aber hier sehen Sie, wie wir das versucht haben. Und was konnten wir sehen? Also, die Schüsse haben wir gehört. Und da war aber so ein kleiner Lichtblitz am Ende der Kanone sozusagen. Man hat das gesehen, aber man sieht hier das Auto. Das ist also hier nicht nur schwarz unten, weiß oben, sondern es ist einfach ein Wärmebildkamera. Also die unterschiedlichen Wärmezonen werden dargestellt. Und sozusagen gibt es hier eine Wärmewolke, die man sehen kann am Ende des Gewehrs. Und das konnten wir also insofern dann mit den Schüssen synchronisieren. Und hier ist sehr interessant, wir sehen nämlich Folgendes. Hier gibt es diese Schüsse in Richtung Fahrzeug, drei Schüsse, das Fahrzeug fährt hier. Und erst als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug Stück verliert, fährt er dann in die Polizisten rein. Also ist ja ganz klar, was da passiert ist. Also im Grunde ist es genau umgekehrt gewesen, als was gesagt wurde. Die Polizei hat geschossen und dann kommt der Fahrer sozusagen vom Weg ab und fährt in die Menge rein. So, Karen schaltet aus, versucht sich zu schützen, schaltet aus für 15 Sekunden und erst als sie eine Ecke entdeckt hat, wo sie sich sicher fühlt, macht sie mit dem Filmen weiter. Also in der Zwischenzeit haben wir also keinen Ton. Man sieht aber, dass das Fahrzeug zum Stehen gekommen ist. Und in einer Sekunde kommt dann der Ton wieder zurück, wenn sie nämlich die Kamera wieder einschaltet. Und da, wo sie das tut, hört man so ein Beep, und zwar durchgängig. Das heißt, wir wissen jetzt, dass er getroffen worden ist. Er ist also nicht in der Lage, sich zu bewegen. Man hört auch andere Töne. Also das sind die Polizisten, die an dem Fahrzeug ankommen und es umstellen, näher an das Fahrzeug rankommen, langsam. Abulkian lehnt praktisch auf dem Lenkrad. Man hört die Hupe und dann hört man einen Schuss. So, was bedeutet dieser letzte Schuss? Ursprünglich vermuteten wir, dass die Polizei an das Auto herankommt und obwohl Abulkian vielleicht nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, lebt er noch und er wird exekutiert. Wir haben deswegen diese Frage gestellt. War es so, wurde er exekutiert? Es ist nicht ganz klar, ob es diesen Schuss gegeben hat, aber es ist sehr interessant und sehr wichtig, wirklich diese Dinge aufzuzeigen und aufzuzeichnen in der forensischen Architektur, um diese Fragen überhaupt zu stellen und dann vielleicht Antworten zu bekommen. Also es wurde dann auch gesagt in einem Tweet, ja, Jakob Alkian wollte also diese Zerstörung nicht sehen. Er ist deswegen also zum Haus seiner Mutter gefahren und da kann man dann seine letzten Augenblicke, seine letzten Momente auf diesen Fotos nachvollziehen, auf den Standbildern. Nun, aber dann wurde von der Polizei gesagt, ja, wir haben also, sie haben das manipuliert und das wird aber nichts an der Realität ändern, denn die Dokumentation des Mordes beweist ja auch die Absicht des Täters, in die Polizei oder den Polizisten umzubringen. Und das hat nur einen Namen, nämlich Terror. Und natürlich wurde dann nach dem Rücktritt des Ministers gerufen seitens der Presse, des Polizeipräsidenten. Also es war ja nicht nur unsere Analyse, es gab dann auch andere Informationen und auch Zeugenaussagen, die belegt haben, dass irgendwas mit dieser Geschichte faul war. Und es wird im Laufe der Zeit aber klar, dass, zwar durch die Autopsie, dass nämlich der Fahrer tatsächlich an seinem Knie verletzt worden sind. Also das, wir hörten ja aber, es gab drei Schüsse und außerdem hat er sozusagen ja das Tempo aufgenommen, um in die Menge reinzufahren. So war ja die offizielle Version. Kann sein, wenn er also ins Knie geschossen wurde, dass er dann seinen Fuß auf dem Gaspedal nicht mehr benutzen konnte. Ja, also viele Fragen, und es gab dann eine Untersuchung, und es hieß dann, dass es in dem nicht geschnittenen Clip, und es wurde nur veröffentlicht, der geschnittene Clip, aber da sieht man genau, wie Abolhakan sozusagen das Tempo aufnimmt und die Polizisten überfährt und dann flüchten will. Nun, wir versuchen also an diesem Punkt unsere Leute dazu zu bewegen, uns alle möglichen Zeugenaussagen und weitere Dinge zuzuschicken. Und tatsächlich ist es dann so, ja, wir hatten das eigentlich schon, aber wir haben nicht richtig verstanden, wie wir das analysieren sollten. Von Al Jazeera kommt dieser Videoclip, und das wurde eigentlich so als Hintergrundinformation gesendet, ohne wirkliche Erklärung, was man da genau sieht. Aber wir haben das dann querreferenziert, und wir sehen jetzt, was Al Jazeera eigentlich zeigt, ist das Auto von dem Einwohner des Dorfes. Das ist dieses Auto. Und was sehen wir denn? Also erstmal fährt es ja ganz langsam, viel langsamer als in dem Polizeivideo. Und nicht nur das, das Licht ist ja auch an, obwohl die Polizei sagt, das Licht war aus. Also eine Lüge. Denn die Polizei sagte, okay, das Licht war gar nicht an, er hat ja da gewartet, sozusagen im Dunkeln gelauert. Nein, das Licht war an. Trotzdem sagt der Innenminister, nein, ist aber ein terroristischer Anschlag gewesen. Und ja, das neue Video ist ja auch ein bisschen fraglich, also das ist wahrscheinlich manipuliert worden. Und Ayman Odeh twittert dann wieder eine Lüge nach der anderen. Tatsächlich war das Licht an, und tatsächlich muss jetzt der Innenminister auch seinen Rücktritt erklären. Auch der Polizeichef. Und dann eine Karikatur hier, dass der eine zum anderen sagt, okay, also jetzt habe ich es, und du wirst dich jetzt entschuldigen, ich werde deine Entschuldigung annehmen, und damit ist die Sache geritzt. Also, ich weiß nicht, damit war es ja nicht beendet, das Ganze. Es ist eigentlich immer noch eine Untersuchung im Gange, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer von denen den Rücktritt erklärt, obwohl es hier wirklich eklatante Lügen gab. Und das hat man ja durch diese Videos wirklich nachweisen können. Also die Frage ist, was passiert in solchen Situationen? Und es gibt ja immer ähnliche Situationen, wo die Polizei einen Unschuldigen, sagen wir mal, oder einen mutmaßlich unschuldigen Menschen tötet oder einen Menschen, der hier ums Leben kommt unter fragwürdigen Umständen, und hier kommt immer dieses Argument, wird vorgebracht, ja, das ist ein Argument des Bruchteils einer Sekunde. Also wir als Polizisten oder als Soldaten, wir sehen, also hier wird jemand von uns angegriffen, und wir wollen das jetzt rechtfertigen, wir wollen sagen, okay, so ist lautet das Argument normalerweise. Also, ich habe jetzt nur einen ganz kurzen Bruchteil der Sekunde gehabt, um wirklich zu entscheiden, soll ich jetzt schießen oder nicht. Also, diese Gewalt war jetzt nur instinktiv und in Notwehr. Und das ist das Argument, was die Verteidigung normalerweise vorantreibt, weil man damit im Grunde genommen diese ganze Situation umkehren kann. Also nicht derjenige, der tot ist, wird hier geschützt, sondern derjenige, der den Schuss abgegeben hat. Also wenn wir diese Argumentationslinie sehen oder verfolgen, dann ja, hört sich das alles ganz vertraut an. Warum? Weil wir das immer wieder erleben hier bei einem Schusswechsel in Hebron. Ein Soldat, der wirklich einen jungen Palästinenser exekutiert hat. Der war verwundet worden in einem Übergriff 11 Minuten zuvor. Aber der Soldat sagt dann, ja, also ich hatte ja gar keine Zeit, ich musste jetzt irgendwie agieren und musste das also diesen Schuss abgeben. Aber jetzt ist es so, dass auch in Israel diese Argumentationslinie nicht gefolgt wurde und er inhaftiert wurde. Aber wie sieht das nun wirklich aus, wenn man jetzt reinzoomen will in diese Argumentation und diesen Bruchteil der Sekunde? Also diese Entscheidung, die so in Kürze getroffen werden, was bedeutet das für diesen Instinkt der Soldaten, der Polizisten? Was heißt Instinkt eigentlich? Ist das was Natürliches? Ist das was Neutrales? Ist das sozusagen, wir ducken uns weg, wenn jemand einen Schuh auf uns wirft? Ist das dasselbe? Also oder ist der Bruchteil der Sekunde Abhängigkeit von etwas anderem? Also sagen wir mal bei den dieses Beispiel mit den Beduinen, die sind da schon immer gewesen, jetzt werden sie aber als Feinde abgestempelt, sozusagen als Landbesetzer, und deswegen müssen wir jetzt sie vertreiben oder sie vielleicht sogar schießen. Also was heißt eigentlich dieser Bruchteil der Sekunde? Und wie geht das dann weiter mit dieser zeitlichen Komponente des Bruchteils dieser Sekunde? Und vielleicht ist Oscar Pistorius, dieser Fall ist Ihnen noch in Erinnerung. Hat er seine Freundin umgebracht, und auch hier gab es dieses Argument des Bruchteils der Sekunde. Naja, hat ja seine Freundin umgebracht, ja, aber er sagte ja, ich habe was gehört, ich habe mich bedroht gefühlt, denn ich lebe ja in einer Gegend, in der ich zumindest denke, dass es eine gewalttätige Umgebung ist mit rassistischen Hintergründen. Also deswegen habe ich mich gewehrt. Und häusliche Gewalt wird jetzt plötzlich als etwas anderes dargestellt, als eben dieses Argument des Bruchteils der Sekunde. Und vielleicht wissen Sie auch von dem Fall Rodney King 1991. Und die Art und Weise, wie das mit dem Video da vonstatten ging. Also dieses Video ist im Grunde genommen der Großvater, das Großvatervideo aller anderen aktivistischen Videos, also die Grundlage für das, was später kam. Und da gab es also dann wirklich Standbilder, die auseinandergenommen worden sind und die es uns gestattet haben, wirklich die einzelnen Augenblicke so weit auseinanderzunehmen, bis nachher gezeigt wurde, ja, also Rodney King ist wieder hochgekommen, bis er dann sozusagen die Polizisten umgebracht hat. Also das ist alles so in dieser Form durch die forensische Architektur machbar. Ja, also Bruchteil der Sekunde ist nicht eine halbe Sekunde, ist nicht eine Viertelsekunde, sondern ist noch weniger. Und das ist im Grunde eine Zeiteinheit, die unsichtbar ist. Das heißt, etwas, was nicht weiter geteilt werden kann. Das ist das kleinste Teilchen, das es gibt in Bezug auf die Zeit. Also, man hat natürlich, okay, vor uns liegt die Zukunft und hinter uns die Vergangenheit, jetzt ist die Gegenwart, aber tatsächlich dieser Moment des Bruchteils einer Sekunde, der ist nicht mehr weiter unterteilt. Man kann es also vielleicht so erklären, indem man eine Bildanalogie fährt. Also ein Pixel im digitalen Bild ist vielleicht der Bruchteil der Sekunde auf einer Zeitebene. Gut, das Pixel selbst ist im Grunde genommen auch ein Territorium, wo zum Beispiel Gewalt sich versteckt. Also diese Pixel-Konstellation habe ich gewählt, weil es im Grunde in der forensischen Architektur etwas darstellt, was wir kennen. Das ist sozusagen das Bild eines Menschen, den wir kennen und der in diesem Pixel versteckt ist. Wie kann man also das Pixel oder die Politik des Bruchteils der Sekunde anders verstehen und dies vor dem Hintergrund unserer Fragestellung?
This is because at the split second calculation is impossible, right?
Es ist so, dass im Bruchteil einer Sekunde praktisch nichts mehr kalkulierbar ist. So wird ja argumentiert. Es ist also so ein winziger Teil der Zeit, dass man agieren muss. Also wie viele Menschen müsste ich zum Beispiel umbringen, damit ich ein bestimmtes Ziel erreiche? Alles solche Berechnungen können in einem Bruchteil einer Sekunde nicht angestellt werden. Und deswegen ist das eine instinktive Sache, die da geschieht. Deswegen ist dieses Argument ebenso günstig für eine Verteidigungsstrategie. Und dieser Bruchteil der Sekunde muss also auch irgendwo wieder in Verbindung gesetzt werden mit der Zeit, die drumherum geschieht. Also, was passiert, wie sieht die Beziehung aus zwischen dem Ereignis, dieser Bruchteil der Sekunde, und dann der Welt drumherum, die erst zu diesem Bruchteil der Sekunde geführt hat. Damit man das sozusagen verorten kann. Und dazu braucht man jetzt Geduld, um das auseinander zu klamüsern. Dann braucht man Informationen, um diese Longue Durée zu bestimmen. Ich würde gerne noch 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, damit ich nur ein bisschen was vortragen kann. Also wirklich ist nur ein kleiner Anreiz für Sie, um zu schauen, was wir in Bezug auf den NSU-Komplex machen. Und das Bürgertribunal, in dem ja Aishe und andere aktiv sind und ihre Arbeit hier aufgenommen haben. Wir gucken uns hier einen Tatort besonders an. Nicht alle, aber einen. Und zwar der Mordfall am 6. April 2006, als Halit Yozgat in Kassel ums Leben kam. Und das ist jetzt keine traditionelle forensische Untersuchung. Nicht so, wie wir das normalerweise machen würden. Wir fragen jetzt nicht, also wer ist Halit Yozgat, sondern wir fragen oder hinterfragen die polizeiliche Untersuchung. Welche sind da die Einzelteile, die es gibt innerhalb des NSU-Komplexes, also staatliche Involvierung, bestimmte Art der Berichterstattung und ein bestimmter Gerichtsprozessverfahren und innerhalb dieses kleinen Ladens in Kassel, welche Komponenten können wir dort finden? Wir untersuchen also die Polizeiuntersuchung und dadurch öffnen wir ein Türchen. Und wir versuchen dann über dieses Türchen sozusagen das gesamte Netzwerk zu beleuchten, was drumherum existiert. Es hilft uns, ein interessantes Dokument, das von der Polizeiuntersuchung rausgekommen ist und an uns weitergereicht wurde. Das geht um Andreas Temme, einen V-Mann, der damals in diesem Laden war, in diesem Internetcafé. Und wir es gab da so ein Rekonstruktionsvideo, was hergestellt wurde, und wir gucken uns dieses jetzt an, nicht als Darstellung eines Ereignisses, sondern als Darstellung eines potenziellen Mordes. Also so, wie wir diese Videos immer uns anschauen, brauchen wir unterschiedliche Blickwinkel hier. Geht es um ein polizeiliches Rekonstruktionsvideo, das wir versuchen, irgendwie anders zu deuten. Und wir nutzen natürlich sehr gute Software, moderne Software, um das zu rekonstruieren. Und wir sehen, dass also Andreas Temme in dem Internetcafé auch sitzt. Er guckt sich eine Webseite an, eine Datingseite. Und dann steht er auf, läuft durch den Raum. Er hat aber nichts gesehen, er hat nichts gehört, er hat auch nichts gerochen. Und wir versuchen jetzt, seine Augen nachzuverfolgen. Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel dessen, was wir tun. Wo schaut er hin? Und auf der linken sehen wir hier in diesem Polizeirekonstruktionsvideo, was er sieht. Also dann steht er auf und dann sieht er den Raum. Und auch nach seiner eigenen Beschreibung war es so, dass wir sehen, was er gesehen haben könnte oder auch in Bezug auf die Leiche. Und dann machen wir Folgendes. Wir versuchen eine Choreografie sozusagen des Ereignisses, der Abläufe zu erstellen, haben dann verschiedene Szenarien, die wir durchspielen. So sieht das dann aus. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail vorstellen, nur so sieht das aus. Nur so ein paar Schnipselchen, damit Sie so die Grundvorstellung kriegen dessen, was wir hier machen. Und tatsächlich haben wir in einem 1:1-Modell diesen Laden, dieses Internetcafé nachgebaut. Und dort werden wir auch dieses Rekonstruktionsvideo zeigen, um eine Analyse zu beginnen, um zu verstehen, ob die Polizei wirklich gut gehandelt hat darin, dass sie die Akte Temme geschlossen hat. Es gibt ja weitere Untersuchungen seiner Aktivitäten. Es gibt viele Fragen um seinen Aufenthalt dort, was hat er gemacht und so weiter. Wir versuchen also eine Untersuchung der Untersuchung durchzuführen. Und das führt zu Fragen, die nicht nur um den Mord sich drehen, sondern die sich um den kulturellen Apparat drehen, der es ermöglicht hat, zum Beispiel in unterschiedlichen Abteilungen von Staatsdiensten so zu handeln, wie gehandelt wurde. Das Ganze wird dann während des Bürgertribunals am 17. Mai das erste Mal öffentlich und in Gänze vorgestellt in Köln. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und komme zum Schluss.